Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge mit mir, Annalena. Ich möchte heute über eine ganz bestimmte Tierart sprechen, und zwar diese hier. Genau, es geht um Bienen. Um genau zu sein, möchte ich heute über das Aussterben der Bienen sprechen, denn wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, sterben immer mehr Bienenarten aus. Ich werde in diesem Podcast die Frage klären, warum das so ist, was Bienen brauchen, ob es etwas mit dem Klimawandel zu tun hat und wie wir Bienen schützen können. Aber erstmal ein paar Fakten zu den Bienen. Wenn man an eine Biene denkt, dann denkt man bestimmt an ein fleißiges, honigsammelndes Insekt. Aber eigentlich sammelt nur eine Bienenart Honig, das ist die Honigbiene. Die anderen Bienenarten nennt man Wildbienen. Dazu gehören zum Beispiel auch Wespen und Hummeln. Stand 2019 gibt es etwa 20.452 erforschte Bienenarten und davon wurden 589 Arten in Deutschland nachgewiesen. Und da kommen wir auch schon zu der Problemsituation, denn von diesen 589 Arten sind schon ca. 40 Arten ausgestorben bis heute. Es gibt also nur noch 550 Wildbienenarten in Deutschland aktuell. Der ökonomische Wert der Bestäubung durch Insekten wird weltweit auf etwa 153 Milliarden Euro geschätzt und es entspricht auch etwa 9,5% des allgemeinen landwirtschaftlichen Ertrags. Daran erkennt man auch, wie wichtig Bienen für die Landwirtschaft sind. Und zwar nicht nur die Honigbiene, sondern auch die Wildbienen und andere Insekten. Es gibt sogar Pflanzen, die werden ausschließlich von Wildbienen bestäubt. Dazu zählen zum Beispiel auch Gewächshaustomaten, denn die werden ausschließlich von Hummeln bestäubt. Als nächstes habe ich noch ein Interview für euch. Denn da ich natürlich nicht von meiner eigenen Erfahrung mit den Bienen sprechen kann, habe ich mich mit einem Imker zusammengesetzt. In der Besprechung im Vorfeld ist mir aber aufgefallen, dass die Imker gar nicht so betroffen von dem Bienensterben sind, sondern vor allem die Wildbienen. Warum das so ist, werde ich später noch erklären. Jetzt erstmal zum Interview. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es natürlich eine unterschiedliche Tonqualität sein wird, da ich es in einer anderen Umgebung aufgenommen habe. Hallo, würden Sie sich zu Beginn erstmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Imker seit 2008 und bin Vorstandsmitglied im Bezirksimkerverein Heilbronn.
Wie sind Sie eigentlich zum Imkern gekommen?
Vor Imkern habe ich schon immer Interesse gehabt, aber den Anstoß mal damit anzufangen, hat man nicht wahrgenommen so richtig. Und doch ein Bekannter von mir, der hat dann den Schritt vor mir gemacht. Und dann war ich bei ihm und dann hat mich die Biene so fasziniert, dass ich gedacht habe, ich fange auch mit Biene an.
Wie viele Bienen sind denn normalerweise so in einem Bienenstock?
Im Bienenstock sind zwischen 30.000 und 60.000 Arbeiterinnen. Eine Königin und im Sommer, am April, werden die Drohne, das sind die männliche Biene, werden praktisch im August, September aus dem Stock rausgeschmissen, weil die Drohne brauchen nur die Königin zum Begatten und dann ist die Arbeit erledigt und deshalb werden die hinausgeschmissen, weil die denen keine Nahrung holen. Mhm.
Genau, also es sind im Sommer mehr Bienen da.
Ja, im Sommer sind es dann 60.000, wenn die Haupttracht ist. Und dann ab August, wenn da die Königin Eier legt, das sind dann die Winterbienen. Und die Biene, die lebt praktisch im Sommer 3 bis 6 Wochen. Mhm. Und im Winter sind es 3 bis 6 Monate. Weil im Sommer muss viel arbeiten, deshalb ist da die Lebensdauer geringer wie im Winter.
Okay, genau. Also wie hat sich denn die Gesamtzahl der Bienenstöcke in Ihrer Imkerzeit verändert?
Also, wo ich den Kurs begonnen habe, habe ich ein Wirtschaftsvolk bekommen und ein Jungvolk. Mhm. Das bringt dann im ersten Jahr keinen Honig. Und das Wirtschaftsvolk bringt Honig. Und mein Gedanke war zwar, 10 Völker zu haben, aber die muss man dann auch bearbeiten und Zeit haben. Und dann habe ich gemerkt, bei 10 Völker, das ist viel, weil ich Zeit nicht habe, habe ich dann runter reduziert. Je nach Winter und Sommer habe ich zwischen 7 und 8 Völker.
2007 und die Jahre davor gab es ja dieses sogenannte große Bienensterben, welches durch Insektizide verursacht wurde, welche dann von der EU, beziehungsweise einige davon wurden dann von der EU verboten. Würden Sie mehr Verbote von Pestiziden oder Insektiziden fordern?
Ganz wichtig ist schon mal, der Privathaushalt, finde ich, riecht keine Insektizide oder Pestizide allgemein, sondern die Landwirtschaft, dass die behutsam mit Spritzmitteln umgehen, was nur sein muss. weil die ja die Nahrung produzieren. Und dann liegt es eigentlich auch im Konsument, was ist da bereit zu bezahlen, dass die Landwirtschaft nicht unbedingt so viel spritzen muss, sondern doch manuelle Bearbeitung des Bodens auf Herbizide verzichten könnte. Aber doch die Herbizide werden halt auch viele Wildpflanzen abgespritzt und sterben und dann haben praktisch Insekten und Bienen keine Nahrung.
Bekommt man als Imker Erstattung durch Insektizide oder andere Schäden?
Wenn man im Verein ist und man gibt die Völkerzahl an, sind die Völker versichert. Ein Voll kostet so ungefähr 1,50 Euro Versicherung oder man muss sich privat selber versichern.
Okay, genau. Wie wichtig finden Sie die Vereinarbeit, vor allem im Hinblick auf das Aussterben?
Also die Vereinsarbeit ist sehr wichtig, vor allen Dingen auch für Jungimker. Wenn man dann eine Frage hat, kann man sich an einen erfahrenen Imker wenden. Doch der Verein wird auch die Futterbestellung gemacht, wo man dann braucht für den Herbst. Und die Behandlungsmittel gegen die Varroa werden auch über den Verein organisiert. Und das wird dann auch bezuschusst durch die Tierseuchenkasse, wo auch gesagt wird, wie man richtig die Behandlungsmittel einsetzt.
Genau, Sie haben ja gerade die Varroa schon erwähnt. Was ist das denn genau?
Das ist eine Milbe, die wird, wenn die Königin ein Ei reinlegt, dann du die Varroa-Milbe auch ein Ei da reinlegen und dann beginnt die Varroa-Milbe auf der Biene sich weiter fortzupflanzen, auch zu wachsen und die tut die Biene praktisch schwächen. Und ist der Varroa-Befall zu hoch, sind sie schwache Bienen und auch kranke Bienen, wo dann praktisch der Stock durch hohe Varroa-Belastung dann kaputt geht oder stirbt das Bienenvolk.
Was würden Sie sich denn im Thema Bienenschutz von der Regierung noch wünschen?
Wir müssen für den Privathaushalt gucken, dass die Steingärten nicht geduldet werden, sondern wie beim Haus Eigentum verpflichtet. Und wenn man sich Garten zulegt, sollte man den auch wenigstens so gestalten, dass die Natur dort ist. Und nicht nur allein die Steine. Wenn die Steine auch dort sind, wenn es Starkregen gibt, kann das Wasser nicht aufgenommen werden. Gibt es Abschwemmungen und wenn Pflanzen da sind, können sich da Insekten, Tiere und andere kleine Tiere hinhalten ihren Lebensraum.
Mhm. Okay, und welche Aufgabe würden Sie sagen, kommt noch auf die Medien zur Bewältigung dieser Themen zu?
Ich denke, in den Medien werden schon in manche dritte Programme Sachen gezeigt, was nötig wäre oder notwendig ist. Bloß das Interesse muss auch von den Personen da sein, um das auch anzuschauen und dann vielleicht zu überlegen, kann man da was umsetzen. Selbst wenn jeder nur eine Kleinigkeit in seinem Garten umsetzen würde, wäre das wieder ein kleiner Stein.
Und haben Sie da noch Tipps, wie man Bienen unterstützen kann, zum Beispiel im eigenen Garten?
Man kann Wildblumenmischungen aussehen, tut man auch mal aussehen, lässt es blühen. Im Notfall tut man es im Herbst wieder abmähen und im nächsten Jahr gucken, ob das wieder schön kommt. Wenn nicht, tut man wieder nochmal aussehen oder halt Staudenpflanzen, wo unterschiedliche Jahreszeiten blühen, dass die Bienen immer einen Pollenspender haben und Nektarspender haben. Und vor allen Dingen auch wichtig, dass das Pflanzen sind, die hier heimisch sind. Wenn es praktisch sterile Pflanzen geben keinen Nektar. Die blühen zwar, aber die Biene und andere Insekten können da keine Nahrung draus gewinnen. Wenn man natürlich auch meint, wir müssen was für die Bienen tun, weil es denen schlecht geht, und wir meint, wir stellen da Honig raus, sodass die Biene was zum Essen haben, darf man das nicht, weil es gibt Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und dieser Honig kann zum Teil die amerikanische Faulbrutspore drin sein. Und dann holt das Volk den Honig, wo die Spore drin sind, und das Volk kann dann die amerikanische Faulbrut bekommen. Was ich mir wünsche, wäre natürlich auch, es werden immer mehr Fläche versiegelt, ob es Fabrikhallen sind, ob Supermärkte oder so, dann fällt wieder weniger Naturfläche da. Und ich würde mir wünschen, wenn diese Läden oder diese Halle ein begrüntes Dach hätten, wo die Natur einen Teil auch dort die Nahrung holen kann und Nektar und sich aufhalten kann, damit sie ein größeres Nahrungsangebot haben. Und wenn sie schon versiegelt ist, aber auf dem Dach ein kleiner Ausgleich für die Natur ist. Wenn man eigentlich auch noch was für die Natur machen will, gibt es auch Gemüsekisten, wo dann praktisch regional sind und auch zum Teil biologisch erzeugt werden, wo auch weniger Pflanzenschutzmittel da sind. Und es gibt auch Organisationen, da kann man mithelfen und der Mensch merkt auch, wie es in der Natur zugeht und dass man, wenn man mehr bezahlen muss, auch wieso das gerechtfertigt ist.
ganz interessant hierbei fand ich auch wieder den Unterschied zwischen der Honigbiene und der Wildbiene. Denn zum Beispiel hatten wir im Vorfeld auch über das Auffüttern geredet. Und das ist natürlich ein großer Vorteil der Honigbiene, denn sie muss sich nicht immer Sorgen über das Nahrungsangebot machen, weil sie auch vom Imker aufgefüttert werden kann. Wobei die Wildbiene natürlich immer selber nach Nahrung suchen muss. Und da ist natürlich die Frage, was braucht eine Wildbiene für Nahrung? In den letzten Jahrzehnten gab es massive Veränderungen in der Kulturlandschaft. Und das hat zum Beispiel zu dem stark verminderten Blütenangebot und dem Mangel an Nistmöglichkeiten für Wildbienen gesorgt. Für Wildbienen ist es gut, wenn es das ganze Jahr über ein vielfältiges Pollen- und Nektarangebot gibt. Aber leider ist es in vielen Gegenden immer weniger der Fall. Und das liegt vor allem an der Landwirtschaft. Denn zum Beispiel angebaute Massentrachten wie Raps, Senf, Obstbäume oder Linden haben ein relativ kurzes Blütenangebot. Nach dem Verblühen gibt es für die Bienen keine ausreichenden Pollenquellen. Außerdem vermindert auch das Düngen und das frühe Schneiden von Wiesen das Blütenangebot, denn viele Kräuter kommen so gar nicht zur Blüte. Das ist zwar nicht nützlich für die Landwirtschaft, aber die Bienen brauchen das für die Vielfalt der Pollenquellen. Auch viele Blühflächen wie Wegböschungen, Feldraine und Darmflächen werden großräumig gemäht oder gemulcht. Dadurch kann es dort auch kein Blühangebot geben. Das Schlimmste aber sind die Herbizide, also Unkrautbekämpfungsmittel. Diese vernichten das Blütenangebot nämlich schlagartig. Leider betrifft das dann nicht nur die Äcker, sondern auch alle nebenstehenden Bereiche. Also dort können sich dann auch wieder keine Kräuter oder andere Blühflächen bilden, weil es eben diese Pflanzen ausrottet. Ein weiterer Unterschied zwischen Wildbiene und Honigbiene sind natürlich die Nistmöglichkeiten. Denn während die Honigbiene durch den Imker immer ihren Stock gesichert hat, muss die Wildbiene erst ihre Nistmöglichkeiten suchen und erbauen. Jede Bienenart hat natürlich auch ihre eigene Art zu nisten. Manche nisten in der Erde, manche in Pflanzen, manche in totem Holz oder Hohlräumen. Das Problem ist aber, dass auch die Nistplatzmöglichkeiten immer mehr abnehmen und das vor allem wegen der Landnutzung. Die meisten Nistplatzmöglichkeiten werden einfach beseitigt, wie zum Beispiel unbefestigte Erdwege, Hohlwege, Ackerstufen, Steilböschungen, Trockenmauern, schütterbewachsene Bodenstellen oder abgestorbene Äste und stehendes Totholz, obwohl genau das eigentlich natürliche Nistplätze für Bienen sind. Vor allem davon betroffen sind erdnistende Bienenarten. Das liegt auch daran, dass Offenbodenstandorte mit Ansaaten begrünt werden, sodass die Pflanzenwurzeln in die Bienennester reinwachsen. Auch Bienen, die in Stängeln brüten, haben weniger Nistplatzmöglichkeiten, denn diese brauchen ein Angebot von Pflanzen mit Markstängeln. Und durch die Landwirtschaft, die immer mehr Flächen nutzt, gibt es ein immer kleineres Angebot an Markstängeln. Außerdem fallen deren Nester oft Mähbalken oder Häckslern zum Opfer. Das Problem der modernen Landwirtschaft ist aber vor allem der hohe Einsatz von Spritzmitteln und der Anbau von Monokulturen. Viele Pflanzenschutzmittel sind bedenklich, da sie die Insekten wahllos töten. Vor allem gefährlich sind die sogenannten Neonicotinoide. Sie wirken als Fraß- oder Kontaktgift auf die Nervenzellen von Insekten. Diese Pestizide sind jedoch nicht so schonend wie anfangs gedacht. Es gab mehrere Untersuchungen, die ergaben, dass diese Pestizide gravierende Auswirkungen haben, sodass sogar die EU-Kommission die Verwendung dieser Pestizide eingeschränkt und verboten hat. Diese Neonicotinoide werden dem Saatgut beigesetzt. Das Schlimme ist, nur ein geringer Anteil gelangt in die Pflanzen. Der Rest gelangt ins Grundwasser oder in den Stoffkreislauf benachbarter wilder Pflanzen. Dadurch werden wiederum unterschiedliche Tierarten geschädigt. Durch das Trinken des Grundwassers oder durch das Nektar- und Pollensammeln oder Fressen der benachbarten Pflanzen. Noch ein Problem ist, dass die Pestizide sich im Boden anreichern, wo sie nur sehr, sehr langsam abgebaut werden. Das kann mehrere Monate bis sogar Jahre dauern. In dem Interview hatten wir ja vorhin auch schon über das große Bienensterben von 2007 und den Jahren davor geredet. Und das hat vor allem stattgefunden wegen dieser Neonicotinoide. Neuere Untersuchungen ergaben nämlich, dass diese Pestizide das Orientierungsvermögen und die Kommunikationsfähigkeit der Bienen beeinträchtigt. Außerdem wuchsen und vermehrten sich die Bienen bei den mit dem Insektizid behandelten Flächen schlechter. Natürlich sind auch andere Insekten davon bedroht, wie zum Beispiel Schmetterlinge. Und 2018 hat die EU 3 Neonicotinoide für den Freilandeinsatz verboten. Aber andere schädliche Insektizide dürfen immer noch eingesetzt werden. Eine der Fragen, die ich am Anfang gestellt hatte, war, ob der Klimawandel etwas mit dem Bienensterben zu tun hat. Ich habe mich auch sehr viel in meiner Recherche mit dem Thema Klimawandel und Bienensterben beschäftigt. Und leider ist es auch so, dass der Klimawandel ein Faktor des Bienensterbens ist. Eigentlich könnten Bienen sogar vom Temperaturanstieg profitieren, denn sie sind sehr wärmeliebende Tiere. Allerdings bringt der Temperaturanstieg viel mehr Risiken mit sich. Hierbei ist es wichtig zu wissen, dass jede Bienenart ihren speziellen Lebensraum hat. Das heißt, sie ist genau auf ihre Umwelt angepasst und kann nicht einfach irgendwo anders leben. Und genau das ist der Grund, warum vor allem Gebirgsbienenarten vom Klimawandel betroffen sind. Im Gebirge gibt es nämlich eine sogenannte Lebensraumuntergrenze. Das ist eine Art Höhengrenze, worunter Lebensraum noch möglich ist. Diese Lebensraumuntergrenze nimmt durch den Temperaturanstieg immer mehr ab. Das heißt, dass Tierarten, unter anderem natürlich dann auch die Bienenarten, die genau auf eine bestimmte Berghöhe angepasst sind, immer mehr aussterben. Der Temperaturanstieg führt auch zur Verschiebung der Blühzeit und dadurch auch zur Verschiebung der Flugzeit der Bienen. Die Hitze führt außerdem zum Rückgang verschiedener Pflanzenarten und dazu, dass manche Blüten gar nicht zur Vollblüte kommen und dadurch auch zu einem verminderten Pollen- und Nektarangebot. Durch die Hitze haben die Bienen auch eine geringere Kapazität, denn sie müssen viel mehr Pause machen. Außerdem verschlechtern sich die Nistplatzbedingungen, zum Beispiel durch den Rückgang verschiedener Pflanzenarten. Ich habe ja jetzt sehr viele Probleme angesprochen, aber viel wichtiger ist eigentlich, was man dagegen tun kann. Als erstes spreche ich Punkte an, die vor allem die Regierung betreffen, das heißt Stadt, Staat oder Landkreis. Als erstes müsste man Fördermittel für die Umsetzung von Arten- bzw. Lebensraumschutzmaßnahmen bereitstellen. Außerdem wäre es wichtig, dass die Agrarschutzprogramme nochmal in Hinsicht auf Wildbienendiversität sach- und fachgerecht beurteilt werden. Wichtig ist auch der Schutz und die Wiederherstellung von naturnahen und blütenreichen Insektenlebensräumen. Außerdem müsste man Pestizid- und Stickstoffeinsätze mehr einschränken. Wichtig ist auch der sorgsame Umgang mit Flächenreserven, das heißt Dachbegrünung, Stellflächenrückbau und keine Steingärten. Vor allem sollte man auch die Bevölkerung sensibilisieren, also das Artensterben mehr thematisieren und darauf aufmerksam machen. Zum Schluss habe ich noch ein paar Tipps, was ihr als Zuhörer noch tun könnt, vor allem in eurem Garten oder auf dem Balkon. Zum einen könnt ihr euch natürlich im Ort engagieren. Schaut euch mal um, was es für Vereine oder Schutzprogramme für Bienen gibt und engagiert euch. Wichtig ist natürlich die Verbesserung des Blütenangebots. Und da ist natürlich ganz wichtig, keine Steingärten. Am besten so viel Blütenvielfalt wie möglich. Das heißt, ganz viele verschiedene Pflanzenarten, die auch über mehrere Jahre angebaut sind und zu verschiedenen Zeiten blühen. Am besten sind hierbei heimische Pflanzen, wie auch vorhin im Interview schon erwähnt. Denn auf die sind die Bienen natürlich angepasst. Zur Blütenvielfalt kann man auch beitragen, indem man nur Wege oder wenig genutzte Flächen mäht. Auch die Nistplatzbedingungen kann man im eigenen Garten verbessern. Dazu sollte man unbefestigte Wege und Totholz, also zum Beispiel abgefallene Äste und Zweige, erhalten lassen. Auch die altbekannten Insektenhotels sind hier förderlich. Die kann man entweder im Baumarkt kaufen oder sogar selber machen aus Hartholz, Bambusröhren, Schilfhalmen und so weiter. Auch auf der Terrasse und dem Balkon sollten Blumen angebaut werden, denn es gibt überall Bienen, auch in der Stadt. Das war meine Podcast-Folge zum Aussterben der Bienen. Ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen und einige der Tipps natürlich umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!